4.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher. Heute ist Mittwoch und mein Schatz, was hast du mir denn mitgebracht aus deinen letzten 48 Stunden?
Viel Arbeit. Man nennt es Buchpromo in Corona-Zeiten. Ich glaube, meine größte Heldentat war ein Besuch in Osnabrück.
Wow.
Wogegen ja erstmal als Münsteraner viel spricht, weil wir uns seit ungefähr 400 Jahren darum kloppen, wo der Westfälische Frieden, also das Ende des 30-jährigen Krieges, wirklich besiegelt, begangen und entschlossen wurde. Die Münsteraner sagen bei uns im Friedenssaal im Rathaus, die Osnabrücker sagen, wir sind die Friedensstadt, es war natürlich hier. In Wirklichkeit sollten wir uns wahrscheinlich zusammenlegen zu einer Metropolregion Münster-Osnabrück. Der Flughafen heißt ja auch schon so und sollten einfach anfangen, dem Ruhrgebiet Konkurrenz zu machen oder dieser Rhein-Main-Region. Ja, und ich bin tatsächlich von Berlin mit dem Zug nach Osnabrück gefahren.
Wie ist denn das jetzt im Zug? Also, weil ich bin ewig nicht mehr Zug gefahren.
Eigentlich ziemlich normal.
Also alle Plätze wieder besetzt?
Nein. Also ich hatte ein Erster-Klasse-Ticket, Halleluja. Und ich würde mal sagen, zwischen mir und den nächsten Gästen waren mindestens 2 Plätze Abstand. Also auch eine Reihe oder 2.
Also auch keine Tische, also keine Vierertische?
Aber es saßen nicht 4 Menschen an einem Tisch. Mhm. Und wenn Menschen dicht zusammensaßen, dann waren sie aus einem Haushalt. Ich bin 2 Strecken, weil Hannover war umsteigen, bin ich auch 2. Klasse gefahren.
Über Hamm bist du nicht gefahren,
Nee, diesmal nicht über Hamm. Nee, so weit runter musste ich gar nicht. Und selbst in der 2. Klasse war doch relativ viel Luft. Dazu nur eine Studie, die noch gar nicht so alt ist, ich glaube aus der vergangenen Woche, dass in der Tat Mitarbeiter der Deutschen Bahn, also die klassischen Zugbegleiter,
ja,
weniger Corona-Infektionen haben, statistisch gesehen, als die Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, obwohl die den ganzen Tag da in ihren Blechröhren mit dem Virus womöglich unterwegs sind, infizieren die sich weniger. Und das mag auch daran liegen, dass die allermeisten Menschen diese Maske doch sehr ernst nehmen.
Mhm.
Das war Osnabrück. Ganz herzlichen Dank an Ralf Geisen, Hans Lücke, alter Kollege, neue Osnabrücker Zeitung, da Chefredakteur. Der hat gesagt, ach komm vorbei, wir machen jetzt hier einen digitalen Livestream.
Ich meine, digital ist doch auch von zu Hause aus möglich. Warum geht denn das nicht?
Das ist eine der ganz großen Faszinosen, kann man das so sagen?
Faszinosen.
Das sind wie Zoonosen, Faszinosen. Es macht immer noch einen Unterschied, ob du von irgendwoher zugeschaltet bist oder gerade bei einer Regionalzeitung, ob du dich dann tatsächlich auch in diese Gegend bewegst.
Mhm.
Und ich kenne das viel so von Lesungen, ich sag mal, in jetzt nicht gerade Metropolregionen, ob das jetzt Tauberbischofsheim ist oder irgendwo, oder Erfurt ist eine größere Stadt oder so.
Mhm.
Die Leute, die Zuhörer, auch die Gastgeber sind total dankbar, wenn du den Weg antrittst.
Das verstehe ich.
Der Weg dahin ist schon ein Teil des Auftritts eigentlich, weil ne, da macht sich einer Mühe.
Mhm.
Und viele haben das natürlich gar nicht nötig, weil sie nur in New York, Rio, Tokio spielen. Ich habe mich total gefreut, dass mir die neue Osnabrücker Zeitung da eine Auftrittsmöglichkeit verschafft hat. Es war die Ur-Ur-Ur-Welt-Aufführung, Premiere meines Buches, zwar in einem Gespräch, aber ich habe zum ersten Mal...
In Osnabrück, Schatz, und nicht in Berlin. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
Die Urania kommt ja noch nächste Woche oder übernächste. Aber das ist ganz gut, um sich mal auszuprobieren.
Mhm.
Und ich stelle fest, dass ich habe schon viele Dinge wieder vergessen, die ich geschrieben habe, weil es halt auch so wahnsinnig viel und wahnsinnig dicht ist. Und ich entdecke halt immer wieder neue Sachen, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Und das ist ganz schön, wenn man sein eigenes Buch nochmal mit den Augen des Neulings liest. Und es ist nicht ganz so schlimm, wie man es vielleicht im Gedächtnis hatte, sondern womöglich sogar, gar nicht so schlecht.
Ich soll dich ja auch von Gabi fragen, ob du denn so eine Wohnzimmerlesung, also was so die Bedingungen sind, damit du zu einer Wohnzimmerlösung Nein. Was die Bedingungen für eine Wohnzimmerlesung sind.
Sag doch mal das Wort Ölbohrinsel.
Ölbohrinsel.
Das heißt aber Ölbohrinsel.
Ach nee.
Es gibt so einen total lustigen Versprecher, der geistert irgendwo im Netz rum, wo ein Nachrichtensprecher totale Probleme hat. Und das ist ja bei der Wohnzimmerlösung auch so. Also ich hatte ja in einer der vorherigen Folgen gesagt, wenn das hier nicht so weit weg ist von Berlin, komme ich gerne auch mal privat irgendwo hin in einem Wohnzimmer oder irgendwas Corona-mäßig Erträgliches und dann lesen wir. Und Gabi hat gesagt, sie haben offenbar kein großes Wohnzimmer, aber einen großen Garten.
Ja.
So, das heißt, wir machen eine Heizpilzlesung. Ramona Popp, unsere grüne Senatorin, unsere Wirtschaftssenatorin, ja, hat offiziell Heizpilze als kleineres Übel für die Wintersaison benannt. Also lieber mit Heizpilz und draußen als ohne Heizpilz
und Glühwein. Drin.
Ja, das mit dem Glühwein, liebe Gabi, das können wir gerne auf den zweiten Teil der Veranstaltung schieben. Aber solange ich lesen oder reden muss, ist es extrem praktisch, wenn die Zunge nicht am Gaumen
und Käseigel.
Klebt. Käseigel.
Und Mettbrötchen.
Ja, Igelmett. Also wenn, dann bitte Igelmett von selbst überfahrenen Igeln.
Oh,
und auf den Stacheln,
aber echt zynisch.
Und auf den Stacheln könnte man ja dann die Käsewürfel machen.
So, aber genug gelächelt. Ich habe ja nicht umsonst Hamm gesagt. Ne? Ich sag auch Siegen und Solingen und Remscheid und so weiter.
Alles so Mittelstädte.
Bad Königshofen.
Sind das alles welche, die über 50 liegen?
Ja.
Ach komm.
Das sind alles welche, die über 50 liegen. Und ich meine, wir sind ja auch nicht besser. Also wir haben ja hier in Friedrichshain, also Kreuzberg, Friedrichshain, Mitte und auch in Neukölln auch Zahlen, die deutlich zu hoch sind, sodass wir inzwischen von unseren drei Ampeln ja zwei schon auf gelb geschaltet haben, nämlich die über die Höhe der Neuinfizierten und die den R-Wert, also das, wie viele die dann im Durchschnitt anstecken können.
So, und beschreibt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir hier saßen, noch gar nicht so lange her, 2-3 Wochen, dass wir uns noch ein bisschen gemopst haben über die Spanier und die Franzosen. Und
na, gemopst nicht.
Naja, ich weiß noch, wie du aus Nizza erzählt hast von Cordula, die sich dann ein bisschen wunderte, wie nah die Menschen aufeinander sitzen ohne Masken. Und ganz ehrlich, wir sind kein Deut besser. Ja,
wenn wir jung sind, ne? Ich glaube, die Älteren, da gibt's auch Studien zu, die Älteren sind schon sehr diszipliniert, aber die jungen Leute wollen halt feiern, feiern, feiern und
ja, aber
egal. Und wir haben es ja selber auch schon
erlebt haben, man kann mit Masken feiern.
Ja, ja, aber wir haben auch schon eine Feier erlebt, wo keine Masken dann auf der Tanzfläche aufgesetzt wurden.
Relativ schnell haben wir uns verkrümelt.
Ja.
Und ich glaube, diese gewisse relative Nachlässigkeit, die zahlt sich jetzt nicht aus, sondern die erweist sich jetzt. Und das ist das Interessante, diese Zahlen steigen jetzt erstmal und irgendwann kommt dieses Exponentielle, weißt du, irgendwann geht es dann so bam. Und wenn Professor Drosten sagt, keinen zweiten Shutdown, das kann schon sein. Aber das heißt dann natürlich
Disziplin.
Erstens Disziplin und natürlich viele kleine Shutdowns.
Ja.
Ich meine, in Bayern, wie viele Schulen haben die gerade dicht gemacht? Also
in Bad Königshofen alle.
Ja,
die
zum Beispiel.
Kitas und alle, also die haben da 6 Schulen oder so. Aber
naja, aber das ist ja wie beim Shutdown. Ne?
Ich meine, Friedrichshain-Kreuzberg liegt auf Rang 4.
Deutschlandweit?
Deutschlandweit, hinter München.
Okay.
Ja.
Wir sollten uns also alle Gehässigkeiten über unsere bayerischen Freunde sparen. Sag mal, was hast du denn erlebt die letzten 24, 48, 72 Stunden, Cherie?
Also mein Highlight war ein Gespräch mit einer Freundin. Wir sind vor ein paar Monaten, als diese ganze Corona-Kiste so hochkochte, ziemlich aneinander geraten bei Facebook, weil wir unterschiedlicher Meinung waren. Und ich habe dann so ein, wie nennt man das, ein Posting abgesetzt mit Mimi Karma. Das sind ja diese Österreicher, die
Fact-Checker.
Das sind ja diese Österreicher, die die Fake checken. Ich glaube, das musst du drin lassen.
Fake shaken. Shake your fake. Shake your fake.
Nein, die Fake News shaken. Mhm. Sie hat sich dann sehr zurückgehalten, aber ich merkte ihren Unmut und ich merkte auch den Unmut von einigen ihrer Follower oder Freunde. Und dann habe ich mich ja ganz zurückgezogen und jetzt hatte ich so das Gefühl, ich muss mich jetzt mal melden und das auch mal wieder klären, damit wir in die zweite Hälfte des Jahres dann wieder miteinander sprechen und uns vielleicht auch treffen.
Und das finde ich toll, ihr habt es geklärt.
Wir haben es geklärt. Sie war auch sehr froh darüber, dass ich mich gemeldet habe. Sie hat damals, wie gesagt, haben drei ihrer Freunde dann gesagt, was ist das denn für eine? Und dann dachte ich auch, ja, jede Blase hat so ihre Blase. Ne? Also und mir ging es ja auch darum, dass es einfach verschiedene Meinungen dazu gibt und die eben auch mal eine andere Meinung darzustellen, die nicht immer heißt, was weiß ich, Corona gab es doch schon immer und deswegen muss man sich doch jetzt nicht so vorsehen.
Und es ist jetzt schon der dritte Fall in unserem Bekanntenkreis, dass ich in den harten C-Tagen Menschen über Corona und den Umgang damit richtig heftig entzweit haben. Und es ist das dritte Mal, dass wir eine Wiederannäherung erleben, wo sich Leute einfach wieder näher kommen.
Ja, das fand ich auch ganz großartig von ihr. Also auch von mir, aber von ihr auch.
Ja, klar. Nee, es ist so ein Aufräumen und es zeigt auch einfach dann, dass es eine gute Freundin ist, wenn man sagt, pass auf, wir waren da beide vielleicht ein bisschen in unseren Bubbles unterwegs, klar, und angespannt und jetzt ist auch wieder gut.
Ja. Genau.
Ne, man sieht ein bisschen klarer.
Und es gibt so unterschiedliche Haltungen zu Corona, aber das muss ja nicht eine Freundschaft so belasten, dass man da nicht mehr miteinander redet. Ne?
Psychologisch gesehen ist das eine wahnsinnige Erleichterung, finde ich. Weil das schwelt ja immer so mit. Immer wenn man den Namen sieht oder irgendwas triggert, eine Erinnerung oder so, dann denkt man sich, ah Mann, da habe ich ja auch noch eine Baustelle offen.
Ja.
Und ich glaube, es hat einfach so eine erleichternde Funktion.
Wusstest du übrigens, dass Holzkohle zu einem Fünftel die Rodung von Regenwäldern unterstützt, also die Umweltzerstörung unterstützt?
Ich weiß, dass es afrikanische Länder gibt, die sich mit der Herstellung von Holzkohle halt so Exportgeld verdienen und dafür roden. Ja, deswegen ist es wichtig, dass auf der Holzkohle draufsteht, irgendwie aus.
Genau, und es gibt jetzt eine Studie.
Irgendeinem Anbau, ja.
Da hat man sich genau das angeguckt, was steht eigentlich außen drauf, mhm, und konnte irgendwie, frag mich bitte nicht, wie das chemisch geht, aber nachweisen, dass doch ein Fünftel dieser Holzkohle eben genau aus Tropen- und Subtropenwäldern stammt und also vor allen Dingen viel davon in Spanien, Italien, Polen und Belgien verbrannt wird, mhm, ne, oder genutzt wird. Mhm. In Norwegen, der Schweiz und Deutschland ist es schon geringer, also in Norwegen nur 15% und bei uns in Deutschland bis zu 25%. Im Sinne der Emissionen, im Sinne des Klimawandels, im Sinne der Umweltzerstörung, fand ich das doch ziemlich spannend, weil das muss eigentlich jetzt eine Diskussion darüber geben, dass das besser etikettiert wird, damit wir wissen, was wir da tun. Ja?
Oder dass wir es vielleicht einfach ganz lassen, oder weil das Verbrennen von Holz und dann auch noch ungefiltert, ohne alles, am besten noch schön mit Nackensteak, Tropfen versengend da drin. Ehrlich, das ist natürlich auch ein kleiner, aber 80 Millionen Mal Grillfeuer. Ja,
denk mal Grill hier im Tiergarten.
Absolut, es ist auch ein, ich glaube nur damit verlierst du jeden Wahlkampf, wenn du sagst, so Leute, Grillen ist ab sofort verboten wegen Klimaschutz. Ich meine, Gasgrills sind oder Elektrogrills sind gesünder, aber da fehlt natürlich dieses Marlboro Western Cowboy-Feeling.
Ja, am Samstag auf der Party, auf der ich war, hat Felix dann irgendwann seinen Stuhl, also so einen Sonnenstuhl
verfeuert,
ja.
Super, am besten vorher noch lackiert.
Ich musste ja auch grinsen, es nämlich jetzt eine Notfallnamenliste für Wirbelstürme gibt.
Eine Notfallnamenliste?
Ja, du erinnerst dich vielleicht doch. Ich habe dir mal irgendwann ein Tiefdruckgebiet geschenkt. Mhm, das kann man, ne? Also man kann. Das hieß Hajo, ja genau. Mhm. Das kann man hier beantragen, mhm, in Berlin. Die haben auch gerade, war da vorhin auf der Homepage, jetzt ab September geht das wieder los. Kann man also, wunderbares Weihnachtsgeschenk, ja. Weiß nicht, dieses Jahr die männlichen Namen Wirbelstürme sind, dann sind das wahrscheinlich auch Tiefdruckgebiete, dann sind die im nächsten Jahr wieder Hochdruckgebiete, weil das immer wechselt alle 2 Jahre. Mhm. Also vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Für einen Teil.
Auf jeden Fall
der
hat die Weltwetterorganisation muss jetzt an ihre Notfallnamenliste, weil es so viele Wirbelstürme dieses Jahr gab.
Ach komm. Ja. Hat es das schon mal gegeben? Das ist neu.
Doch, also, 2005 schon mal.
Okay, ich strunze jetzt nochmal eben. Ich habe heute mit Rezo, mit Kevin Kühnert, mit Micky Beisenherz.
Du gibst gerade an.
Und mit Dr. Maren Urner, einer wunderbaren Neurologin, Aufzeichnungen gemacht. Wir haben eine Quizshow gemacht in einem riesentollen 3D-Studio, so einem grünen Raum, wo man jede Umgebung reinzaubern kann. Und wir haben so Promo-Aufnahmen für mein neues Buch gemacht. Und ich bin wirklich glücklich, dass diese 4 Menschen, Maren sogar aus dem Zug, zum vereinbarten Zeitpunkt über ihren Zoom-Link auf einmal im Studio waren. Ich sah so ein bisschen aus wie Letterman, also das ganze Studio riesengroß und virtuell. Du sitzt in so einer grünen Kammer und auf dem Bildschirm sieht das aus, als hättest du da Ledermöbel und riesig tiefes Studio und so weiter.
Wie groß ist die Kammer?
Ach, die Kammer ist so groß. Naja, vielleicht ein bisschen größer als dieses Zimmer hier, so 12, 15 Quadratmeter. Mhm. Aber einfach durchgehend grün und du kannst ja auf dieses helle Grün kannst ja alles Mögliche drauf spielen.
Ich dachte immer, früher war das immer blau oder so.
Ja,
ne?
Das ist jetzt alles anders.
Ist jetzt grün, aber das finde ich ja wieder gut.
Und es hat total Spaß gemacht und keine Ahnung, ob das dem Buchverkauf hilft, aber ich bin sehr dankbar, dass diese Menschen sich die Zeit genommen haben, mit mir da Scherzkind zu machen. Ich habe zum Beispiel die interessante Frage gestellt, wenn Twitter eine Sexualpraktik wäre, welche?
Oh Gott.
Also du musst dir überlegen, ne, wäre Twitter Sex, welche Art von Sex wäre es?
Ja, das habe ich schon verstanden. Okay,
weil du mich so unglaublich anguckst.
Na, ja, weil ich jetzt gerade in meinem Gehirn so ratter, 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 was genau. Könnte denn das sein?
Genau, und Micky sagte, ja, das ist irgendwas sehr Trockenes.
Ja, man hat so, ja auch nicht so viel Zeit mit so ein paar Buchstaben nur.
Und das Hochinteressante war, was Rezo, was Kevin Kühnert, was Micky so dazu, was denen da so eingefallen ist. Und ja, okay, ich gebe zu, ich cliffhangere gerade.
Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen. Da sitzen sie nun am Telefon und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerseits auf den Bäumen.
Das war Erich Kästner?
Genau, das war Erich Kästner. Das kommt hier gleich in unser Literaturrubrik.
Unter dem Buchstaben K.
Das ist eins meiner Lieblingsgedichte.
Ich habe da noch Daniel Kehlmann.
Ich habe noch ganz andere Sachen eigentlich mitgebracht. Ich wollte das nachher weiterlesen, aber ich wollte eigentlich mit dir noch über etwas sprechen, was jetzt nicht Corona ist, was mich aber beschäftigt hat, auch weil wir am Sonntag eine Menschenmenge, und es sollen angeblich über 3000 gewesen sein, auf der Straße gesehen haben, die sich für die Flüchtlinge eingesetzt haben, die jetzt in Moria im Moment auf dem trockenen auch sitzen oder auf dem verbrannten sitzen. Und denen neue Zeltlager eingerichtet werden. Und ich fand dann so interessant, dass die EU da ja so komplett unterschiedliche Ideen zu hat. Ne? Also Dänemark sagt, nö, wir wollen lieber vor Ort versorgen. Abgelehnt. Österreich hat es auch abgelehnt. Die Niederlande haben dann gesagt, naja gut, maximal 100. Dafür dann aber, die haben so eine, mit dem UN-Flüchtlingswerk hatten die so eine Vereinbarung darüber, dass sie 500 aufnehmen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen da maximal 100 auf. Dann müssen wir nur noch 400 dazu aufnehmen, ne? Also um wieder auf 500 zu kommen und so. Ich habe mir das alles so angeguckt und es gibt, glaube ich, nur 6 Staaten, die überhaupt bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Und dann sehe ich diese Demo hier bei uns und wir sind ja da, wir erfüllen da ja auch unsere christlichen Werte oder die wir haben. Und das wollte ich gerne mal mit dir besprechen. Ich finde, das ist ja auch ein Thema, das mich wirklich umtreibt und beschäftigt.
Ja, aber das ist so ein klassisches Thema, das einem eigentlich wirklich nur so Traurigkeit oder Verzweiflung in die Seele zaubert, weil es gibt keine Lösung.
Nee.
Die deutsche Politik, und zwar nicht nur die CDU, sondern alle stehen natürlich noch unter dem Eindruck von 2015, 2016.
Ja.
Dem Flüchtlingswinter, als die Kanzlerin ja durchaus in einem Akt von Menschlichkeit viele Menschen ins Land gelassen hat und wir hier in Berlin, Stichwort Lage, so völlig überfordert waren, sie unterzubringen.
Ja.
Das heißt, ja, dieses Land ist reich, dieses Land ist platzhaltig, aber wenn es denn tatsächlich darum geht, diese Menschen ganz konkret zu versorgen, nach Recht und Gesetz wird es schon wieder schwierig. Die europäischen Bruderstaaten sind in der Tat ausgesprochen zäh, wenn es darum geht, ihre Schlüssel, die ja alle mal irgendwann verhandelt worden sind, zu erfüllen. Und die sagen sich ganz pragmatisch, warum sollen wir das tun? Warum sollen wir uns diese Menschen ins Land holen? Damit gewinnen wir nichts. Mhm. Ganz praktisch. Mhm. Ja, das macht nichts
als Ärger. Ja, die Griechen sagen ja auch, um Gottes Willen.
Ja, die Griechen haben schon viele
nachher
Milliarden.
Brennen dann weitere Inseln, wenn das jetzt erstmal losgeht. Und wenn überhaupt dann nur Leute aufnehmen, also minderjährige Flüchtlinge, die unbegleitet sind und welche, die eben ihre Asylanträge schon durch haben.
Dass man mit den Griechen ein komisches Spiel spielt, ist natürlich klar. Also die Inselbevölkerung haben natürlich darunter zu leiden, weil sich das gesamte Elend der europäischen Flüchtlingspolitik dann an so Orten wie Lesbos so ballt. Ich muss allerdings zur Ehrenrettung dieser Bundesregierung sagen, die haben sich vergangene Woche immerhin darauf geeinigt, über 1500 Menschen aufzunehmen. Und das ist mit Abstand die größte Zahl aller europäischen Länder. Das ist mehr als alle anderen EU-Länder zusammen
aufnehmen.
Ja,
ich weiß.
Das ist jetzt klar, es ginge immer noch viel mehr. Nur ich verstehe auch, wenn alle anderen wissen, oh, die Deutschen, die machen das schon, dann verlassen die sich natürlich auch drauf. Mhm. Ich bin großer Fan von dem Vorschlag von Andreas Geisel, dem Berliner Innensenator, der sagt, warum verteilt eigentlich der Bundesinnenminister, also der Seehofer, die Flüchtlinge vielleicht auch dahin, wo sie keiner haben will? Warum können nicht die Bundesländer selber sagen, wir können vielleicht noch ein paar mehr aufnehmen.
Und wir nehmen 100 und wir nehmen.
Und die Berliner nehmen zum Beispiel also über 200 von diesen 1500 auf, also mehr als es jetzt nach dem Bevölkerungsschlüssel notwendig wäre. Und Geisel sagt, lass uns das doch entscheiden, uns Bundesländer, ja. Dann hast du hier Bundeshotte. Das von der Hacke finde ich einen ganz sympathischen Vorschlag und muss auch sagen, da ist mir ein Berliner Innensenator, der mir ans Herz wächst, das muss erstmal passieren. Fand ich gut.
Was ihre Verdauung übrig lässt, das verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschen geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Ha. Der alte Erich, der übrigens hier bei uns in der Gegend wohnte, ne?
Genau, der hat ja richtig, da gibt es ja richtig so ein Schild an dem ersten Kindergarten, den Fritz hatte, nee, Paul hatte.
Ja, genau.
Gab es so ein Schild, dass da früher das Haus von...
Ja, aber ich glaube an mindestens 4 Häusern ist irgendeine Erich-Kästner-Platte angebracht, weil er immer überall irgendwo eine Weile gewohnt hat. Mhm. Wir kommen zum Final. Achso, ja, stimmt, hier, Literaten mit K, was haben wir denn noch?
Ja, ich habe jemanden vergessen, den ich eigentlich jetzt gerne vorgelesen hätte. Vielleicht können wir nochmal die nächste Sendung nochmal mit K machen. Und zwar Krishnamurti habe ich vergessen.
Ah, okay. Ich habe kirgisische Dichter, also alle.
Ja, klar.
Ja, super. Du bist das super. Gilt auch. Was hatte ich noch? Daniel
Kehlmann. Robinson Crusoe, ne?
Robinson Crusoe, absolut. Ja, Robinson schreibt man auch mit K, keine Frage. Könnte noch Karl der Große. Daniel Kehlmann hatte ich ja schon. Karl der Große würde ich noch nehmen, der ja ein Vorfahr von Armin Laschet ist, wie wir inzwischen wissen. Ich ziehe jetzt einfach mal kein Kärtchen, weil du musst aufstehen. Das steht
ich müsste aufstehen, aber ich kann
ach,
ja
komm, auch hier komm, lies was vom Dalai, das ist doch
damit,
auch schön
mit dem bin ich heute Morgen übrigens tatsächlich aufgewacht, so
ach
fast.
So wie Christian Lindner mit Frau Zuckerberg.
Genau. Guck mal an. Nur, das war ein bisschen anders, weil der war nur auf Facebook.
Oh.
Aber es war ziemlich lustig, weil er gerade aufgestanden war und guter Dinge und der Mexikaner, der diese Schalte gemacht hatte, ich weiß nicht worüber, ich glaube, er hat über Bewusstheit und so geredet, der war irgendwie ziemlich müde und das wurde dann also gleich.
Also meine Frau ist mit dem Dalai Lama aufgewacht.
Und du?
Nicht eifersüchtig. Ich bin müde aufgewacht.
Du bist müde aufgewacht. Dalai sagt, unsere Unwissenheit und unsere mangelnde Einsicht sind verantwortlich dafür, dass wir stets unser eigenes Unglück verursachen.
Na, wenn das kein Motto für den Rest der Woche ist. Wir wünschen alles Gute und hören uns am Wochenende.
Tschüss.
Was haben wir eigentlich für ein Spezialprogramm?
Wir.
Herbst natürlich. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.